Aber dennoch, ja, ganz übel, was da abgelaufen ist. Und da muss man sich schon fragen, warum dieser Mensch noch nicht im Knast sitzt.
Ja, ich hoffe,
ja, mindestens im Knast. Also, ich finde, in Deutschland geht's ja nicht mehr als das. Aber also meine Theorie ist, er hat wahrscheinlich Millionen Menschenleben auf dem Gewissen. Weil ohne den Drosten hätte es diese Pandemie nie gegeben.
Hallo, liebe Freunde der Wahrheit. Ich habe heute zu Gast Dr. Simon Godek. Hallo, Simon.
Hey, servus.
Das ist, glaube ich, eins der ersten Interviews, oder nicht, wenn nicht sogar das erste Interview, das du auf Deutsch gibst, richtig?
Ich glaube schon. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass ich mal was Deutsch gegeben habe, ja.
Ja,
doch, mit Paul Brandenburg hatte ich mal was auf Deutsch. Paul Brandenburg. Ja, okay. Aber es ist auch schon 5 Jahre her. Ja.
Ah, so lange her, ja. Also, du bist bekannt als Dr. Simon auf X und hast da 1,1 Millionen Follower. Postest da allerdings nur in Englisch, deswegen war ich mir gar nicht sicher, ob du auch Deutsch sprichst, obwohl ich irgendwo gehört hatte und du dann gleich, ja, alles klar, ja. Also machen wir das Interview heute auf Deutsch. Erzähl vielleicht gerade, wenn du nur ein Interview gegeben hast, ganz kurz deine persönliche Geschichte, die ist ja Wahnsinn, alleine schon. Und dann gehen wir mal doch ein paar Themen durch.
Ja, was mal krass, mal auf Deutsch zu machen. Ich habe so viele Jahre kein Deutsch mehr gesprochen. Aber auf jeden Fall, ja, meine persönliche Geschichte. Wo soll ich anfangen? Bei der Geburt oder?
Nee, also deine Ausbildung natürlich. Und wie du bist ja bekannt geworden als Covid-Kritiker. Ich denke, da ist es dann durch die Decke gegangen, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, und war ich ja gar nicht aktiv im Internet. Davor kannte mich ja kein Schwein. Also genau. Vielleicht auf meinem Fachgebiet, da habe ich ein Buch mal geschrieben mit 2 Millionen verkauften, also da gibt's wohl was, aber das ist mein Fachgebiet. Ein paar Nerds auf der Welt wahrscheinlich, 2 Millionen in diesem Fall. Aber ansonsten... Ja,
sag vielleicht mal, was dein Fachgebiet ist, weil
ich habe meinen Doktor, habe ich Bioreaktoren gebaut, um irgendwie jetzt Lebensmittel auf dem Mars anzubauen oder so. Ja, sowas halt. Aber ansonsten, ja, also ich bin in Köln geboren, oder wurde in Köln geboren, heißt das, glaube ich, hab immer zwischen Deutschland und Holland dann gewohnt, und die meiste Zeit meines Lebens habe ich in Niederlanden gewohnt. Ein paar Jahre auf Island, ein paar Jahre in Afrika, ja, jetzt 5, 6 Jahre in Brasilien, 5 Jahre in Brasilien jetzt.
Und wie kam's? Also wie kam's, dass du quasi aus Europa raus bist? Du bist ja quasi verfolgt worden.
Ich weiß, verfolgt. Ich hatte während Covid immer die Polizei vor der Haustür, ne? Aber die niederländische Polizei, und die ist auch einiges netter als die deutsche. Also war, ja, die hatte ich schon ziemlich oft an der Doorstep, also vor der Haustür stehen.
Aber wofür?
Das frage ich mich auch. Also offiziell haben die geguckt, ob ich die Quarantäne einhalte. Ja. Weil das war in der Zeit, als ich immer zwischen Kenia und Holland hinhergereist bin. Und dann haben sie natürlich mal nachgeschaut, dies ist Ananas, und waren halt immer bei mir an der Haustür, aber ziemlich oft, also sehr oft, was schon ein bisschen merkwürdig war. Hatte auch zu dem Zeitpunkt meinen Job verloren, weil ich eben über den Drosten die Sachen gesagt habe.
Da waren
die Repressalien schon groß.
Du hast doch recht früh das mit dem PCR-Test angezweifelt.
Das war Dezember 2020. Ich weiß nicht, ob das wirklich früh war.
Okay, da war ich dann früher, aber.
Natürlich, also meine erste Publikation zu Covid war im April, Mai geschrieben. April, Mai 2020. Also da war ich schon einer der ersten. Mhm. Ja, aber da war ich nicht auf Social Media, ich habe einfach mal publiziert. Aber das mit Repressalien hat angefangen, so am Anfang 21. Anfang 21, Ende 20. Und das ging ein bisschen zu Kontensperrung und so. Also total verrückt. Für eigentlich ziemlich harmlose Aussagen. Also was ich jetzt so sage, ist ja 10-mal krasser. Aber damals waren es total harmlose, so rationale Aussagen ohne jegliche Werte, die ich da... Ich habe mich nicht polemisch ausgedrückt. Also ganz normal, sachlich dargestellt, was Sache war. Und das ging halt damals nicht. Das wurde halt damals nicht gern gesehen. Ne? Aber du weißt ja selber.
Ja, ich weiß es selber. Ich habe ja auch früher auf den, natürlich nicht in der wissenschaftlichen Publikation, aber auf die Fehler des PCR-Tests hingewiesen, ja, dass man quasi alles messen kann. Und dann wurde ich relativ schnell gesperrt auf YouTube. Jetzt bin ich ja wieder da, aber die Reichweite ist nicht mehr dieselbe. Also die haben es ja auch gestohlen. Ja. Aber du hast ja auch im Job quasi, also wo hattest du zu dem Zeitpunkt da gearbeitet? Da hast du auch Schwierigkeiten gekriegt, richtig?
Ja, Wageningen Universität. Das ist eine niederländische Universität. Also auf Deutsch sagt man Wageningen Universität. Mhm. Also klingt weniger besoffen wahrscheinlich. und dort eben da war ich an der Fakultät für Statistik, für Stochastik. Fanden sie nicht ganz so cool. Aber erstmal habe ich Stress bekommen wegen meiner Publikation über Vitamin D. Das muss man sich auch immer auf die Zunge gehen lassen. Ich habe über Vitamin D publiziert und gesagt, sei Leute, Vitamin D hoch dosiert. Ich habe auch noch erklärt mit einem Cost-Loop-Diagramm, also mit einem systemdynamischen Modell, warum es wichtig ist, dass man zusammen mit K2 einnimmt, ne, um Kalzifikation zu vermeiden. Ganz normale sachliche Publikation, natürlich in der Quintessenz im Resultat oder in der Diskussion gesagt, so, hey, dass man sehr wahrscheinlich, zur hohen Wahrscheinlichkeit, so sagt man das eben in der Wissenschaft, dass man, wenn man hohe Spiegel hat, dass man sich auch nicht viel Sorgen machen muss um Covid. Natürlich dann in der Diskussion so weiter, further studies are required, wie man es immer so schön sagt, ne, damit man sich auf nichts hundertprozentig festlegt, aber letztendlich habe ich klargestellt, guck mal hier, macht euch keine Sorge, geh davon mal, versuch mal einen Vitamin-D-Spiegel von über 40 oder 50 Nanogramm pro Liter hinzubekommen, brauchst du dir weniger Sorgen zu machen. Das ist ungefähr so die Aussage, man sehr wissenschaftlich natürlich ausgedrückt, jetzt nicht so polemisch, wie ich es mache. Aber ansonsten, die Publikation, die kam halt ziemlich gut an, aber eben nicht bei diesen Truthern, also nicht unsere Truther, sondern einfach diese Skeptic-Truther, weißt du, diese Governmental Bootlickers, die fanden das nicht so toll und hat meine Universität sehr viele Fanmails bekommen und die war nicht gerade sehr nett. Also von wegen, ihr habt da so einen Wissenschaftler, der ist voll der Conspiracy Theorist und sowas. Also sowas kam man halt an. Und ein paar Leute haben behauptet, ich hätte einen Vitamin D-Shop, ich würde Vitamin D verkaufen. Ich hätte diese Conflicts of Interest nicht angegeben und hatte ich aber nicht. Also, auch nur, weil die mir die Idee gemacht haben. Ich habe auch die Idee nur durch die bekommen. das ging halt so weit, dass die gesagt haben, hey, du musst beweisen, dass du keinen Vitamin-D-Shop hast. Ne? Und ich sage, wie soll ich beweisen, dass ich keinen habe? Es geht nicht. Dann musste ich halt mich nackt machen. Also jetzt nicht physisch, sondern einfach meine ganzen Kontosachen, meine Kontoabschrift, wie heißt auf Deutsch, Kontoauszug. Mein Kontoauszug muss ich denen vorlegen und sagen, guck mal hier, ich verdiene echt nichts mit Vitamin-D. Haben die nachgesagt, ja, verdienst du echt nicht. Habe ich gesagt, jo, ne? Habe ich gesagt, was soll man machen? Und dann wurde es wieder ruhig und dann habe ich irgendwann Ende Dezember 2020 oder Anfang Januar, ich glaube es war 6. Januar oder sowas, diesen Thread geschrieben, weil zu dem Zeitpunkt war ich halt Editor in einem Springer Nature Journal. Die sind ja riesen, die sind ja, glaube ich, der größte Publisher der Welt. Und habe halt mal die ganzen Peer-Review-Prozesse habe ich halt dort begleitet. Und als mir jemand gesteckt hat, also ein Nachbar in Holland gesagt hat, guck mal, schau mal da rein, was da abging und guck mal, wann das abgeschickt wurde, wann es publiziert wurde. Und habe ich nachgeschaut, so, zwei Tage. Und habe ich nachher die Recherche gemacht, war nur ein Tag. Dann habe ich in so einem Post erklärt, warum das unmöglich ist. Warum das generell unmöglich ist. Ne? Es ist unmöglich, wenn man die ganzen Schritte des Peer-Prozesses begutachtet. Selbst wenn die alle in einem Raum sitzen würden, Publisher und Typesetter und so weiter, und selbst dann würde es nicht funktionieren. Und da habe ich halt meine Concerns niedergeschrieben und danach war ich meinen Job ganz schnell los.
Ja. Und du hast ja wahrscheinlich dann inzwischen mehr recherchiert, kam ja auch raus, ich glaube, die Hälfte aller Peer-Reviewed Studies halten das gar nicht durch, haben es dann nochmal überprüft. Sag doch mal ein bisschen
was. Viel, viel mehr als das, sind glaube ich 70-80%. Es liegt einfach nur daran in der Wissenschaft, diese Methodologie, diese nachvollziehen zu können oder um diese replizieren zu können oder die Resultate replizieren zu können, da ist die Methodologie oft sehr schwach. Und aber jetzt mal bei dem Common Drosten Paper war es eine ganz andere Situation, ne?
Ja, also wir haben ja jetzt, weiß nicht, ob du es verfolgt hast, da irgend so eine Enquete-Kommission, weiß nicht, ob du das überhaupt angeschaut hast, das ist eigentlich nicht wert, weil die sagen immer nichts. Aber sag jetzt mal deine Einschätzung, also alles ein geplantes Verbrechen, sage ich jetzt mal, oder würdest du widersprechen?
Nee, ich würde dir gar nicht widersprechen. Ich bin auch der Meinung, dass Drosten das schon ein halbes Jahr vorher wusste, wenn nicht sogar noch länger. Also allein also schon, dass der seinen PCR-Test Anfang Dezember an ein slowenisches Labor geschickt hat, um es intensiv zu testen. Anfang Dezember. Patient Zero war am 20. Dezember. Wie ist das möglich? Ja. Das ist schon sehr merkwürdig. Und wenn man auch diese ganzen
und speziell auf Covid-19
November, Oktober hatte und dann, ja, da kam ganz viel zusammen, was natürlich vor dieser Pandemie oder Plandemie eben auch schon passiert ist. Und dann kann man nur eins und eins zusammenzählen. Das war ein geplantes Event.
Aber warum hat er am Anfang gesagt, dass das eine harmlose Grippe ist, wenn er gewusst hat, dass das ein Riesending werden soll?
Ja, das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Warum wird er am Anfang gesagt, das Masken nichts helfen? Das hat er auch ein paar Wochen vorher gesagt, ja. Aber warum war Drosten die Person, die in Deutschland Patient Zero medizinisch begleitet hat und obwohl er kein MD ist? Ja, das muss ich fragen. Eine Chinesin dann zufällig, ja. Warum war auch die Person, die den PCR-Test schon vor der Pandemie fertig hatte? Das muss man sich mal fragen. Immer gerade der. Ja. Wer weiß, was ihm gesteckt wurde, ja. Also aus diesen ganzen Fauci-Mails und so weiter konnte man auch letztendlich auch schon sehen, dass der im Februar, im Januar schon ziemlich viel da mit einbezogen wurde. Mhm. Aber vielleicht wusste er auch nicht den großen Plan, auf was es eigentlich hinauslaufen sollte. Ja? Vielleicht war er da nicht eingeweiht. Das ist vielleicht, was sehr wahrscheinlich ist. Ja. Dass er wusste, dass er diesen PCR-Test machen sollte oder machen musste, das war ja klar. Das slowenische Labor hat sich ja da verplappert, aber sonst hätten die es ja nicht schon vor Weihnachten den Test intensiv testen können.
Ja. Achso, das ist quasi aus Versehen rausgekommen. Okay, interessant. Ja, was sagst du zu den Fauci-E-Mails? Ist da was Interessantes dabei für dich?
Diesen Teil Tagebuch. Ja, ganz Arschloch, ne? Ist mal groß zu sagen. Ist eine ganz üble Person, aber der ist 85, der stirbt eh bald. Dem ist das alles egal, ja. Und ich halte ihn für weniger schuldig als Drosten. Drosten ist ja ganz, ganz, ganz tief mit drin und Fauci hat halt Sachen durchgezogen, die er durchziehen sollte da in den Vereinigten Staaten. Okay, der wusste jetzt auch von diesem Gain-of-Function-Research und so weiter, aber ich glaube, in der Entstehung dieser Pandemie, da hat er, glaube ich, weniger zu sagen als Drosten. Ich meine, Drosten, der musste ja eingeweiht sein, weil ich meine, seine Co-Autorin von diesem Paper, Marion Koopmans von der Erasmus Universität Rotterdam, die saß ja im WHO, WHO-Komitee, um diesen Test Goldstandard zu machen. Und die hat den einen Tag später Goldstandard gemacht, nachdem die Publikation letztendlich nach 24 Stunden publiziert wurde. Das ist total verrückt. Das heißt, der muss es auch irgendwie gewusst haben. Wir brauchen die Publikation bis morgen, weil, ne? Und wenn du auch noch weißt, dass Drosten in dem Journal Eurosurveillance, ja, dass er da im Editorial Board saß oder immer noch sitzt, ja, und dort hat er auch das Paper hingeschickt. Also Interessenskonflikte sind auf jeden Fall da. Stellen sich auch noch mehr Fragen. Ja. Also da lief ganz, ganz, ganz viel falsch. Auch dass wir haben nachgefragt bei Eurosurveillance, bei dem Journal, und haben wir gefragt, so, hey, können wir mal die Peer Review Reports sehen, weil die sollten eigentlich jedem zugänglich gemacht werden, weil die sind ja anonym. Und die meinten, da könnten sie nicht, weil die müssten ja die Persönlichkeitsrechte der Reviewer wollen sie nicht verletzen. Dann haben wir denen gesagt, ey, die sind anonym. haben die nicht mehr darauf geantwortet. Also ganz, ganz, ganz verrückte Sachen sind da abgelaufen.
Das ist ja total ungewöhnlich, weil das ist ja der Sinn von dem Peer-Review-Prozess, dass man das nachschauen kann.
Genau, dass du auf jeden Fall nachfragen kannst. Also, nee, wir wissen, warum das nicht gezeigt haben. Es gibt keinen Peer-Review. Das hat nicht stattgefunden. Aber dennoch, ganz übel, was da abgelaufen ist. Und da muss man sich schon fragen, warum dieser Mensch noch nicht im Knast sitzt.
Ja, ich hoffe,
das ist auch nicht im Knast. Also, ich finde, in Deutschland geht's ja nicht mehr als das. Aber, also meine Theorie ist, der hat wahrscheinlich Millionen Menschenleben auf dem Gewissen. Weil ohne den Drosten hätte es diese Pandemie nie gegeben. Und in Drosten jetzt dieser Asymptom, da kam ja auch an mit asymptomische Transmission. Da kam ja Drosten ja mit um die Ecke. Das war ja auch wieder seine Theorie mit dieser, mit diesem Agent Zero. Also alles, was er letztendlich in die Wege geleitet hat, hat zum Leid von Millionen oder 10, 100 Millionen oder weiß nicht wie viele Menschen geführt. Natürlich bei manchen war es finanziell, bei manchen, manche haben ihr Leben gelassen, aber was der Mensch angerichtet hat, das ist wahrscheinlich in der Geschichte Deutschlands, okay, auf jeden Fall in den letzten 50 Jahren. Hat man sowas noch nicht gesehen.
Hast du eine eigene Schätzung gemacht? Ich glaube, die höchste, die ich gesehen habe, ich war, glaube ich, von Dr. Kirsch, 20 Millionen Tote. Hast du dir selber eigene Schätzung gemacht?
Ja, ich glaube, Stephen Kirsch, der ist ja ziemlich, seine Zahlen sind da ziemlich, die kann man schon als Basis nehmen, ja.
Ja, ich meine, es gibt ja keinen anderen Faktor in der Zeit, also ist es meiner Meinung nach auch relativ einfach auszurechnen, der Impfstart und dann die
Überschrift. Ja, genau, da musst du doch fragen, wie muss man diese Zahlen betrachten, ja? Also könnte ich sagen, okay, gucken wir jetzt zu Leuten, die jetzt mit an Covid gestorben sind. Ja, das sind meiner Meinung nach ganz, ganz wenige, weil wenn du weißt, dass die Durchschnittslebenserwartung von Leuten, die offiziell an Covid gestorben sind, die war höher als die Leute, als Leute, die ganz normal gestorben sind. Also da muss man sich schon fragen, okay, was für eine Pandemie ist das, ja? Also in der spanischen Grippe sind die Leute mit 24 im Durchschnitt gestorben und jetzt waren es irgendwie 84 oder so. Also höher als die Durchschnittslebenserwartung. Aber wir haben die erste Übersterblichkeit haben wir halt gesehen im April, Mai 2020. Gerade nachdem eben diese Panik gemacht wurde, also diese Panikmache, und natürlich weißt du wahrscheinlich auch besser als ich, aber wenn man natürlich in diesem Fluchtstatus die ganze Zeit ist, dann hat man natürlich einen erhöhten Cortisolwert, ja. Ne? Und der, sobald der chronisch wird, schießt das Immunsystem sich eben ab. Und sehr viele alte Leute, deswegen haben wir auch gesehen, die Leute, die gestorben sind, waren eben durch in 84. Die hatten eben Angst, weil es wird immer gesagt, so, ja, guck mal, eure Enkelkinder könnten euch töten und so, und dann wurden die älteren Leute isoliert, und wir wissen, Isolation führt auch wieder zu erhöhten Cortisolwerten chronisch, ne, und da sind halt, haben halt sehr viele Leute ihr Leben gelassen. Das heißt, wir haben diese Übersterblichkeit gesehen im April, Mai 2020, und dann im Juni, Juli war eine Untersterblichkeit. In einer echten Pandemie würde man das gar nicht sehen, da würde auch im Sommer, Juni, Juli, August, September, ja, würde man sehen, wie die Leute da wie Fliegen sterben. Aber das ist nicht der Fall. Drosten hat gesagt, wir werden das in Afrika sehen. In Afrika werden die Leute auf den Straßen alle tot liegen. Das ist natürlich nicht passiert. In Afrika gab es keine Übersterblichkeit. Aber ja, in Europa eben dann auch nicht. Bis zur Einführung des Impfstoffs. Was wir dann im Juni, Juli, August gesehen haben, war die ganz normale typische Saisonalität. Ja? Die Leute sind rausgegangen in die Sonne, hoher Vitamin-D-Spiegel oder erhöhter als auf jeden Fall im Winter. Und die Leute waren weniger krank. Wie jedes Jahr. Ja. Aber dann ab Dezember, Januar, Februar haben wir eben diese Übersterblichkeit wieder gesehen, nach der Einführung des sogenannten Impfstoffes.
Jetzt, das wollte ich dich eigentlich vorher fragen, ob ich das ansprechen wollte, aber weil du jetzt so in die Zahlen gegangen bist, hast du dir mal die These angeschaut, dass es überhaupt keine Viren gibt?
Ja, habe ich. Ich habe auch mit Baileys gesprochen und so weiter. Mit dem bin ich befreundet und habe auch deren Publikationen gelesen. Ich habe für die auch diese Publikation über dieses Tabakvirus. Das war die erste Publikation überhaupt über Viren. Das ist eine deutsche Publikation. Da wurde die Theorie aufgestellt. Habe ich den übersetzt? Also vom Deutsch ans Englische. Weil vor 5 Jahren gab es noch nicht IART oder wie heißt es auf Deutsch? KI. Die gab es eben noch nicht. Ja. Und auf jeden Fall nicht so. Dann habe ich denen das übersetzt, diese 80, 90 Seiten. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin da zwiegespalten. Die haben gute Argumente, aber die andere Seite auch gute Argumente. Und von daher gehe ich auf keine Seite ein. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass bei den Tabakpflanzen, dass dieses Tabakpflanzenvirus, da war die Publikation war schon sehr, sehr, sehr merkwürdig, ja. Also wurde eine Theorie aufgestellt, ohne dass man die irgendwie. Also sie haben versucht, eine andere Tabakpflanze mit dem Saft einer kranken Pflanze irgendwie zu infizieren. Also es ist ihnen einfach nicht gelungen. Ja. Es ist einfach absolut nicht gelungen. Aber das ist so etwas wie Viren gibt und dass man auch da die DNA oder RNA eben extrahieren kann, hat ja auch Kevin McKern gezeigt. Also da kann man auch schon auf jeden Fall sehen, dass es da irgendwas gibt, aber ob es jetzt die Ursache ist oder das Resultat oder was auch immer, das weiß ich nicht. Aber ich bin da auch nicht so tief im Feld drinne. dass ich da eine fundierte Meinung irgendwie dazu sagen, ja, abgeben kann.
Zu Recht gesagt hast, dass die Leute ja, die gestorben sind, älter sind als der Durchschnitt. Das heißt, es müsste eigentlich eine Medizin gewesen sein, die die bekommen haben, wenn sie älter werden. Und die Übersterblichkeit, die hast du ja auch schon erklärt, ist erklärbar durch Stress und so weiter. Und deswegen, also, ja, ich bin...
Natürlich, und First Treatment, also was haben die alles die Leute reingeballert? Remdesivir, diese Ventilatoren, ne? Hat ja auch nicht wirklich dazu geführt, dass Leute ein längeres Leben, kam eben zur Pneumonie, Lungenentzündung, diese Ventilatoren. Ventilators, weiß nicht, die deutsche Beatmungsanlagen heißen die wahrscheinlich auf Deutsch, keine Ahnung. Beatmungsgeräte, genau, Anlagen. Ja, auf jeden Fall, das war natürlich kontraproduktiv. Das wusste man vorher auch schon. Wir haben es damals gesagt, so, also ja, ihr seid ja verrückt und so weiter, aber letztendlich, heutzutage heißt es ja, vielleicht haben wir uns da falsch verhalten, aber es war ja klar, du musst einfach nur die historischen Sachen anschauen. Es war ja bekannt, dass man mit diesen Geräten den Leuten auch Bakterien noch in die Lunge schiebt. Ne?
Ja, ich glaube, also da wurden Massenleute, vor allem in New York, abgemetzelt, interessanterweise, ja, weil da war ja auch eine besonders hohe Übersterblichkeit, also da schon schiefgegangen, kann man nicht sagen. Aber was denkst du, also finde ich jetzt eine interessante Aussage von dir, dass du sagst, der Drosten ist eigentlich schuldiger als der Fauci. Wen siehst du noch, oder wie siehst du den Bill Gates? Hat der selber, ich habe neulich erst ein Video drüber gemacht, es sieht so aus, ob sich der Fauci selber geimpft hat. Ich habe dann sehr viel Gegenwind bekommen, weil die gesagt haben, niemals hat er sich das selber reingespritzt. Also es ist in den E-Mail kein Beweis drin, aber 5 Monate nach der Spritze hat er selber so Herz irgendwas am Herzen gehabt. Ja. Und das ist ja halt immer so eine Frage, wissen die selber Bescheid? Und dann habe ich mir auch die Frage, ein Bill Gates zum Beispiel, der kennt sich doch gar nicht aus in der Virentheorie und so weiter. Also denkst du, dass es da ganz oben jemand gibt, der das alles weiß, oder wie ist da deine These und wer steckt dahinter? Weil ich meine,
das ist
so klein, der ist ja ein Rad.
Also Baric war da schon ganz tief mit drin.
Sag mal kurz,
Eco-Aliens. Eco-Aliens. Ja. Die waren noch mit Gain of Function damit involviert in China, in Wuhan. Aha. Also Bill Gates, da musste wahrscheinlich schon, weil er hat ja im September 2019 hat er einen signifikanten Amount an Geld investiert in BioNTech. In BioNTech? Warum BioNTech? Bill Gates und BioNTech in eine Firma, die 12 Jahre lang nur rote Zahlen, tiefrote Zahlen geschrieben hat. Warum gerade dann Geld da rein investieren? Also, ich glaube ja nicht an Zufälle, ne? Das ist schon, schon sehr merkwürdig.
Ich meine jetzt, ob die sich selber so richtig auskennen. Ja? Ich meine, dass der Gates einer der Oberbösen ist, aber dass sie vielleicht selber gar nicht, die schauen gar nicht nach, ob es Viren gibt zum Beispiel oder nicht. Ja? Wir haben das jetzt nicht ausdiskutiert, aber dass die selber so, oder eben mein Beispiel, falls sich der Fauci, also der hat sich öffentlich impfen lassen, aber das heißt natürlich nichts, aber da der so
Lauterbach hat sich auch öffentlich impfen lassen. Ich glaube, der hat das aus Überzeugen gemacht. Ne? Der Verrückte. Ah, dieser Alkoholiker, der Lauterbach da in Deutschland.
Okay. Hoffentlich verklagt er dich jetzt nicht.
Kann er gerne machen. Also komme ich gerne.
Also beim Lauterbach.
Ich habe den auch schon, was ich ihn als schon genannt habe. Die Anklage wäre schon längst reingekommen, ne?
Ja.
Der ist ja vollkommen verrückt, der Typ.
Ja, aber der Lauterbach von dem zum Beispiel, da gehe ich auch davon aus, dass der gar nichts weiß. Dass der gar nichts
versteht. Weiß auch gar nichts. Ist ein Betrüger seit Harvard da mit seinen ganzen Sachen.
Okay.
Ich muss sagen, ich halte ihn für einen Betrüger, so muss man sagen. Und sagt dann nachher wieder, hier, guck mal, Staatsanwaltschaft, bei dir in Brasilien vor der Tür, ne?
Ja, also meine Bewährung ist abgelaufen, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen offener, ja, für solche Aussagen. Ich habe mit Paul Brandenburg auch ein Interview gehabt, da hat er auch einen nach anderen rausgehauen. Und da war ich noch auf Bewährung. Da habe ich gesagt,
solange du ja nichts raushaust, ist doch in Ordnung, oder? Solange du ja nichts machst.
Ja, theoretisch, das weiß man aber nicht, ob wenn man einen interviewt, weil ich stelle es ja dann rein. Ja, aber eigentlich hast du recht, wenn du das sagst, dürfte es mich eigentlich nichts angehen.
Nee, Meinungsfreiheit,
Meinungsfreiheit ist gut. Apropos, also du bist jetzt in Brasilien. Warum ausgerechnet Brasilien? Und da sind ja die vollen Sozialisten dran. Warum?
Die Frage ist, ob sie ohne Wahlfälschung dran gewesen wären. Also Brasilien ist im größten Teil konservativ. Oder konservativ-liberal, wie man es nennen will. Also im Süden, wo ich wohne, also wir sagen, basiert man Nordosten, Nordwesten und der Süden ist alles so unter Rio de Janeiro, Minas Gerais. Hier ist alles tief konservativ, so quasi Bayern, würde man in Deutschland sagen. Also Sozialisten, die sind im Nordosten. Aber leider sind es sehr viele Wählerstimmen, die da sitzen. Ne? Aber ansonsten ist es auch genau wie in Deutschland, wenn du, das zu sagen, wenn du irgendwie da in Regensburg bist, in Bayern, da hast du ein ganz anderes Lebensgefühl, als wenn du irgendwie in Berlin-Kreuzberg bist. Ja? Also genau das hast du hier auch. Natürlich die Zentralregierung hier unter Lula und unter dem juristischen Diktator Alexandre Moraes, das ist vollkommen verrückt. Aber hier, wie gesagt, auch hier, das ist eine föderale Republik, ne? Und von daher, also da hier, wo ich wohne, ist das alles ganz, ganz in Ordnung. Also auch während Covid hat hier keine Masken getragen und sowas. Also ist alles voll in Ordnung. Muss halt aufpassen, man darf halt nicht zu krass kritisieren, aber ich würde mal sagen, man kann hier die Regierung besser, öffentlicher oder mit weniger Problemen kritisieren, als wenn du in Deutschland irgendeinen Politiker kritisierst, weil da ist ja die ganzen Abmahnungen, aber hier passiert ja eigentlich gar nichts. Ja, also...
Jetzt will ja dann der Sohn von Bolsonaro da antreten. Was sagst du, dass die alle, weil du auch, da kommen wir gleich drauf, dankenswerterweise auch Israel-Kritiker bist, oder dessen, was die gerade machen, dass sie alle diese Connections nach Israel haben. Also der Bolsonaro...
Das ist voll verrückt. Ich war auch bei denen zu Hause, also bei den Bolsonaros, die haben ein Haus in Sao Paulo, und da sind auch mehr Israel-Flaggen drin als Brasilien-Flaggen. Ne?
Ehrlich?
Ja. Ich mag sie. Also ich kann mich mit denen bei alles unterhalten, aber bei Israel, da sind sie halt ganz anderer Meinung. Und die sind halt Evangelisten. Und die sind halt, die glauben halt, dass jüdische Menschen über ihnen stehen. Ja? Also, aber das kriegst du auch den Leuten nicht raus. Das ist halt deren Glaube. Das glauben sie wirklich. Und es ist sehr schwer, Leuten von einem anderen Glauben zu erzeugen. Also, da sind wir halt nicht auf einem Nenner, leider.
Ja, und der Javi Millet, ja, auch an der Mauer gewesen.
Ja, das ist schlimm, schlimm. Ich bin ja selber libertär und ich finde auch die ökonomischen Maßnahmen von Millet super, aber wie er da auf seinem Kackstuhl da sitzt, also Kack im Sinne von CUCK, ja, das ist schon Fremdschämen, wenn er dann an der Mauer ist und dann heult. Und der war auch bei Chabad Lubavitch in New York in dem Headquarter. Das ist genau derselbe Ort, in dem die Tunnel gebuddelt haben, in dem sie diese Kleinkindermatratze mit Blut gefunden haben. Also es ist schon, dass er da hingehen kann, und das ist für mich unverständlich. Also aber da muss man aufpassen hier als Deutscher, muss man ein bisschen aufpassen. Aber es ist schon, muss man echt gucken, was man sagt. Ja, also ich würde nie wieder nach Europa gehen, würde ich jetzt voll abgehen, so, aber es ist schon eine sehr, sehr merkwürdige Sekte da. Und ich kann nicht verstehen, wie Leute, die Christen sind, sich auf deren Seite schlagen können.
Ja, es ist alles völlig unchristlich. Ja. Also es gibt ja ich habe ja ein Buch über die Bibel geschrieben und da steht ja gar nichts davon drin. Ja. Da steht explizit drin, es gibt keinen Tempel. Ja, also
die Schofield-Bible hat halt die Realität verdreht. Und wer war Schofield? Da muss man auch wieder fragen, zu welchem Clan gehörte der? Also es ist schon alles sehr, sehr, sehr merkwürdig, und es ist fast schon wie ein Skript. Ja. Aber das Beste, was ich immer sage, ist so, guck mal, einfach nur auf die Fakten schauen und diese ganzen Wörter, es war halt damals so ein bisschen Anti-Vaxxer, heutzutage ist es hier Anti-Semitic und so. Also sobald hier mit solchen Worten kommt, ohne Argumente zu bringen, dann ignoriere ich einfach. Mehr kann man auch nicht machen, ne?
Leugner ist auch sehr genommen.
Leugner, genau, in Deutschland haben die gesagt Schwurbler. All diese, weißt du, so Worte ohne Substanz, ja, haben absolut keine Substanz. Wenn sie wirklich was gegen dich machen würden oder sagen würden, und wenn sie ein Argument hätten, dann würden sie mit ankommen und sagen, so, guck mal, ich habe ein Argument gegen das, was du sagst. Aber haben sie halt nicht. Wenn ich sage, ich finde das scheiße, wenn da Kinder umgebracht werden, dann sagen sie, aber Hamas. Wenn ich sage, wer hat Hamas finanziert? Egal, sind Terroristen, sowas. Weißt du, dann denkst du, okay, antworte doch einfach meine Frage oder komm einfach mit irgendwelchen guten Argumenten an oder lass es einfach sein. Und Aber auf deren Seite, da gibt es keine guten Argumente. Es gibt einfach keine guten Argumente. Deren einziges Endargument ist Holocaust und ja, das Land wurde uns vor 3000 Jahren versprochen. So, das sind deren Argumente und ja. mehr als das gibt es eigentlich nicht. Oder und ja, Hamas. Ja, Hamas gibt es natürlich auch noch. Aber Benjamin Netanyahu hat es ja höchstpersönlich quasi finanziert. Ich bin auch kein Freund von Islamisten übrigens, ja. Muss ich mir ganz dazu nochmal sagen. Also, das ist ja echt Not gegen Elend, was er kämpft, aber eben, ja, die einen Leute waren da schon vorher und die anderen Leute sind halt invasiv. Und die Invasiven sind halt die Aschkenasis, die eigentlich aus Osteuropa kommen.
Ne? Ah ja, da bist du ja schon, okay, relativ tief drin. Also, wir haben auf jeden Fall wieder jetzt.
Das
leben,
ist History 101, das ist einfach nur Basic History. Ja, da
muss man aber
nicht tief drin stecken, ja.
Die bestreiten es ja so. Die denken, es ist ihr Land.
Ja, aber rate mal, warum man Israel DNA-Tests illegal sind. Also, niemand würde daherkommen. In Israel sind DNA-Tests illegal.
Ja.
Warum? Ne? Ja. Das Resultat wäre überall so Weißrussland, Russland, Polen. Ja.
Also, dann kennst du wahrscheinlich auch die Kasaren-Theorie, oder?
Ja, klar. Das ist keine Theorie, das ist ein historischer Fakt, ja.
Okay, willst du zu dem Thema noch was sagen? Du scheinst da relativ.
Nö, lieber nicht. Will mal vielleicht mal wieder nach Europa reisen. Nicht, dass ich da irgendwie an der Grenze.
Ja, was du bisher gesagt hast, ist okay, weil ich weiß es ja, weil ich gehe da sehr tief rein. Also, das ist okay. Kaufst du die Story, dass die nicht wussten, dass die Hamas kommen?
Nö, natürlich nicht. Es gab ja ein Stay Back. Die wurde gesagt, dass sie nichts machen sollen, ja.
Ja. Das ist eigentlich.
Also das haben sie auch jetzt öffentlich zugegeben. Und ich meine auch mit der Hannibal Directive, also das, die haben ja auf ihre eigenen Leute geschossen, die haben mehr Leute umgebracht als Hamas an dem Tag. Ja.
Ja.
Aber.
Sehr gut. Du bist ein bisschen
wie gesagt, ich finde es auch genauso scheiße, dass Hamas da unschuldige Zivilisten umgebracht haben. Das geht natürlich genauso nicht. Aber natürlich, wenn man die ganze Geschichte sich anschaut, vorher, nachher, was sie immer so tun, ist so, als gäbe es nur diese eine Event. Aber es gab davor 50 Jahre Event, 50 Jahre lang quasi Völkermord und danach wieder Völkermord. Dann können sie mir sagen, die haben es einmal zurückgeschlagen und die wussten es so vorher, die Israelis, die wussten, dass sie zurückschlagen. Und dann wieder denen die Schulter einzuschieben. Aber es ist diese ewige Opferrolle, die kotzt mich einfach nur an.
Ne. Was sagst du zum Irankrieg? Hättest du dem Trump das zugetraut?
Wir wissen ja, dass er ein APEC-Puppet ist, ja. Also der ist wie viel hat der 250 Millionen bekommen von Miriam Adelson und APEC und so weiter? Ne. Also der hat die Hosen da nicht an, ja. Also der bestimmt nicht. Der ist offizieller Präsident, aber. Der hat, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Es gibt Leute, die haben mehr zu sagen.
Richtig. Und aber als sich dann doch, also ich wusste, schreibe da schon ewig drüber, ja, auch Chabad, zufälligerweise Chabad Connections, habe aber dann doch gedacht, also das ist schon ein bisschen viel. Ja, also hat es dich dann doch überrascht, dass er den Iran, weil ich meine, jeder weiß ja, dass das kein Erfolg haben wird, ja.
Es gibt nämlich mehrere Theorien. Also meine persönliche ist, er wird erpresst mit Epstein, mit den Epstein-Files. Also ich bin mir ganz sicher, dass die Israelis die haben, weil es war eine israelische Blackmail-Operation. Epstein, Maxwell, also Maxwell Vater war ja Mossad und ich meine, Epstein hatte auch Connections zu Israel. Hatte selbst in E-Mails, da hat er gesagt, ja. Von daher, ich nehme mal an, dass er direkt oder indirekt erpresst wird. Und wenn du siehst, wer so Trumps Berater sind, so Kushner, Lutnick, Miller und das sind alles hier Chabad Sektenmitglieder und die haben die Hosen an, ja, die bestimmen, was da gemacht wird. Ich glaube, Trump weniger. Obwohl er natürlich manchmal wieder dann ein Machtwort sagt, aber letztendlich, ich meine, jetzt hat er auch dann gesagt, hey, guck mal, wir haben einen Peace Deal jetzt für Gaza und dann hat Netanyahu gesagt, nee, akzeptieren wir nicht, ja. wäre Trump oder wären die USA ein souveräner Staat, dann hätte das Netanyahu nicht machen können.
Habe ich vorher vergessen einzuhaken mit Vitamin D. Reicht das nicht, wenn man in die Sonne geht, weil dann Vitamin D ja produziert wird?
Natürlich reicht das, aber muss mehrere Stunden am Tag in die Sonne gehen. Ja, wo wir jetzt wohnen, auf unserem unserer Location so wahrscheinlich hier ein bisschen weniger. Aber deswegen haben wir ja auch die unterschiedlichen Hautfarben. Rat mir, warum Finnen so weiß sind und warum Kongolesen so schwarz sind, ja. Das ist halt die Sonnenintensität. In Finnland ist es jetzt okay. Natürlich im Sommer hat man natürlich mehr Sonne, im Winter wenig, aber du musst natürlich dann im Sommer den Vitamin D-Spiegel aufbauen, damit du im Winter nicht stirbst, ja. Von daher die unterschiedlichen Hautfarben. Also die Hautfarben sind auf jeden Fall der Hauptgrund dafür, am Vitamin D-Spiegel. Also es ist über zehntausende Jahre, hunderttausend Jahre natürliche Selektion. Aber wenn du jetzt mal schaust, so auf die US-Daten, die sind eigentlich ziemlich spannend. Die Leute, die vor allem gestorben sind an einer Grippeerkältung, Covid, was du mal es nennen willst, das sind dann vor allem schwarze Leute, ja. Und weniger weiße Leute. Und bei den schwarzen Leuten konnten wir auch sehen, die haben einen ganz, ganz niedrigen Vitamin D-Spiegel gehabt und die weißen Leute natürlich einen viel höheren. Das liegt in diesen Tagen auch vor allem, dass Leute im Büro arbeiten und nicht mehr draußen auf dem Feld.
Entschuldige, warum haben Weiße dann höhere?
Die haben weniger Melanin.
Also weil es weniger abgeblockt wird sozusagen.
Ja, genau. Bei Weißen, Melanin blockt das, genau.
Weniger
genau.
Abgeblockt wird.
Ah. Ja, genau. Also indirekt, ja. Ja.
Ah, okay.
Also Melanin, je mehr Melanin, desto weniger Vitamin D wird synthetisiert.
Aha.
Ja, okay. Und von daher ist es, ja, also die Leute sagen immer so, ja, wir sind hier gegen die Masseneinwanderung und so weiter, bin ich ja auch, aber letztendlich die natürliche Selektion wird das schon regeln. Also in tausend Jahren, also ist wirklich so. Wenn farbige Leute, je weiter sie im Norden sind, desto kranker werden sie. Weil, wenn du mal anschaust, so zum Beispiel die Maasai in Kenia, ich weiß nicht, ob du da schon mal Maasai getroffen hast und so weiter. Ich habe da gelebt und die Leute sind, die Maasai, die sind schwarz wie die Nacht. Also ich habe noch nie so schwarze Menschen gesehen. Aber die sind halt den ganzen Tag draußen ihre Ziegen am Herden. Und die haben einen Vitamin D-Blutserumspiegel von 40, 45. Der ist optimal für die. Aber jetzt ein Maasai, der einen Bürojob hat, der kommt, hat vielleicht einen Blutserumspiegel von 8. Und das ist quasi schon tot. Ja. Also da, jede Infektion und so weiter ist halt schwerwiegend. Okay, und das liegt auch bei uns auch so.
Viele von denen arbeiten ja nicht, insofern.
Ja, aber in Kenia schon. Ne? Arbeiten die Leute meistens noch draußen, ja.
Gut, aber wir haben ja in Deutschland haben sie ja jetzt dann nicht so schon Stress.
Nee, in Deutschland sind sie wahrscheinlich mehr drin als draußen. Die haben auch nichts zum, haben auch keine Ziegen in Deutschland irgendwie. Aber
es gibt jetzt extra Tage für Schwarze im Schwimmbad.
Ja, ich hab's gesehen. Nur Schwarze dürfen rein oder sowas. Nicht so, Mann. Aber es ist ganz, ganz einfach. Du musst dich einfach als Schwarz identifizieren und dann kommst du auch rein. Ja. Wenn nicht, dann ist es Diskrimination, ist Rassismus.
Am besten noch als schwarze Frau.
Schwarze Transfrau.
Schwarze Transfer, genau, das ist das Optimum. Ich würd gerne noch im Anschluss doch mit dir auch ein englisches Interview führen. Würde jetzt auf die Zielgerade einbiegen.
Ja, ist viel einfacher Englisch, weil Deutsch, ich suche die ganze Zeit Wörter in meinem Kopf.
Nee, das war gut, aber du hast so schöne Sachen gesagt, die will ich jetzt unbedingt, dass du die nochmal auf Englisch sagst. Was willst du zum Abschluss den deutschen Zuschauern, zu denen du so lange nicht mehr gesprochen hast, sagen?
Boah, ist eine gute Frage. Keine Ahnung.
Auswandern.
Ja, aber eigentlich weiß ich nur, was in Deutschland einfällt. Ich meine, ich habe da ja zuletzt gelebt vor knapp 20 Jahren. Ja, 20 Jahren. Mehr als 20 Jahren. Und da war Deutschland noch total anders. Total krass. So. Ich glaube, so um die WM. Es war WM, genau, WM 2006. Danach bin ich wieder zurück nach Holland gezogen. Und Deutschland war total anders, war total krass. Und da war ich, weiß ich, super lang nicht mehr. Und während Covid am Anfang war ich wieder dort und ich habe gesagt, was ist hier los? Ich habe es echt nicht wiedererkannt. Das ist total verrückt. Bin dann mit einem ICE von Amsterdam nach Köln gefahren und ich habe rausgeguckt und ich dachte so, what the fuck, ne? Hier sind keine Deutschen mehr. Keiner mehr da. und ich war auch in Berlin bei Paul Brandenburg, haben wir so ein paar illegale Partys haben wir da gehabt und so. Und total verrückt. Und es ist eigentlich traurig, so was Deutschland geworden ist, weil mal so ein stolzes Land, ne? Auf jeden Fall bis, weiß nicht, 1930 oder sowas. Und einfach nur traurig, was da alles draußen geworden ist. Also Ja, echt, echt bitter. Heutzutage ist eigentlich so das Zentrum von Wokeism so in Europa. Also die ganzen Klima-Heinis,
Ja.
diese LGBTQAII+, wie die auch immer heißen, also LGB, alles in Ordnung, aber der ganzen Buchstabenslatter nach ist ja alles ist eine geistige Krankheit, ne? Und das hat in Deutschland, hat das, ja, in Deutschland geht das und in anderen Ländern gilt es eben nicht. Also ist total verrückt. Aber ich hoffe eben, dass Deutschland sich irgendwie wiederfindet und dass Leute da in Ostdeutschland ist ja wenigstens ein bisschen Hoffnung, dass das ja vielleicht was da passieren könnte. Ich meine, es ist, die AfD ist ja keine libertäre Partei, ich bin da total libertär. Aber vielleicht besser als dieser linksgrün versiffte Rest plus CDU, aber die ist ja auch linksgrün versifft, ne?
Ja, das wollte ich dir gerade fragen. Also wir sind beide libertär und sag vielleicht in die Kamera, Steuern sind Raub, richtig?
Ja, Steuern sind Raub, natürlich.
Ja, sehr gut. Aber du würdest wahrscheinlich dann auch aus Notwehr sagen, ja gut, man muss das mit der AfD probieren, weil eine andere Möglichkeit gibt es nicht, wenn man da lebt.
Ja, es gibt in Deutschland gewisse Partei, die Libertären. Finde ich
Ja.
super, aber die kommen wahrscheinlich nicht über 0,1%. Jetzt Team
Ja.
Freiheit, finde ich auch klasse, aber die sind leider pro Israel, aber würde ich trotzdem wählen. Aber muss man mal schauen, wo diese Reise hingeht. AfD hat auch sehr viele, hat ein paar Mitglieder, denke ich auch so, muss nicht sein, aber ich muss man einfach mal sehen, was, weißt du, was es bringt. Auf jeden Fall, es sind keine Nazis. Es wird immer gesagt, es sind Nazis. Die sind für mich ein bisschen zu autoritär, weil ich bin natürlich, wie gesagt, libertär, auf der anderen Seite des Spektrums. Aber ich glaube, mit den AfD-Leuten, ich kenne halt ziemlich viele, mit denen kann man ein normales Gespräch führen. Mit Leuten, mit Grünen und SPDlern und was da also gibt, kann man es eben nicht führen. Ich finde auch, dass das BSW, obwohl ich viel zu viel Sozialstaat, ja, aber das sind auch nochmal Leute, mit denen kannst du dich zusammensetzen, mit denen kannst du sagen, agree to disagree und so weiter. Ist vielleicht auch ganz in Ordnung. So als Alternative, die sind auch gegen die Brandmauer und nur in Thüringen irgendwie nicht. Naja. Ja, oder irgendwie schon, ne? Aber da muss man halt schauen, wo es da hingeht. Aber ich verfolge es auch nicht so krass, weil jedes Mal, wenn ich dann sehe, was in Deutschland passiert, oder wenn ich auf spiegel.de gehe und dann denke ich mir einfach nur so, nee, das Land hat sich abgeschafft, ne?
Leider. Also, wir werden gleich auch nochmal ein englisches Interview führen. Da nagel ich dich jetzt einfach mal fest, öffentlich. Und hoffentlich in der Zukunft gerne mal wieder. War ein sehr interessantes Gespräch. Danke, Simon.
Bitte.